Meine sehr verehrten Damen und Herren, lieber Michael, vielen Dank für die freundliche Einladung, mich an diesem Roundtable zu beteiligen. Es ist ein denkwürdiges Ereignis, das uns zusammenführt. Ich würde noch nicht so weit gehen, dass es so wie der 11. September ist, wo jeder weiß, was er an dem Tag gemacht hat, als die Nachricht kam, der Flugzeuge, die in die Twin Towers eingeschlagen sind. Doch kann ich mich noch genau erinnern, dass ich um kurz vor 5 wach geworden bin und als erstes zu meinem Handy gegriffen habe und geschaut habe, wie ist das Brexit-Referendum ausgegangen. Und ich glaube, es geht einigen so, dass man wirklich sich an den Tag erinnern wird, auch in Zukunft. Also es ist ein Ereignis, das wird bleiben. In der Zeit von aktueller Woche wurde vom Ende der Ironie gesprochen, vom Erwachsenwerden, von der Realität, vom Wachwerden in neuen Zeiten. Und die Thematik des Diskutierens über Europa wurde ja schon angesprochen, verschiedentlich von dir, Christina, als letztes. Ich glaube, wir sind in medias res, also dass wir an der letzten Vorlesungswoche bei einer horriblen, schrecklichen Hitze so viele Menschen noch in den Hörsaal bringen, um über Europa zu sprechen. Das ist also schon etwas, das für sich spricht. Wir haben in den Seminaren so viel diskutiert, wie ich das eigentlich nie erlebt hatte in den letzten Jahren. Also wir sind uns der Brisanz und der Not der Lage bewusst. Ich möchte einige wenige Ausführungen machen. Michael, du hast mich gebeten, zum Thema zu sprechen, wie weiter nach dem Brexit. Ich hänge noch einen Querstrich dran, wie weiter nach dem Brexit-Referendum. Und möchte Ihnen zweimal zwei Szenarien vorstellen. Die eine Dimension bezieht sich auf das Verhältnis EU-Großbritannien oder Vereinigtes Königreich, wie man richtigerweise ja sagen muss. Und das andere ist die Zukunft der Europäischen Union, die Weiterentwicklung der Europäischen Union. Und diese beiden Dinge hängen, glaube ich, in gewisser Hinsicht zusammen. Und ich versuche das in den verbleibenden 8 Minuten meines Vortrages zusammenzubringen. Damit wäre ich aber auch der Einzige, der sich an die Zeit hält. Also das Szenario 1a, mit dem kann ich ganz knapp fertig werden. Das ist der Brexit nach Artikel 50, wie beschrieben, ohne Wenn und Aber. Die meisten Anwesenden hier im Raum können sich vielleicht noch freuen, weil es wird Armeen von Rechtsberatern brauchen, um das Ding über die Bühne zu bringen. Das ist ja eine Veranstaltung des juristischen Fachbereichs. Und also du hast schon einiges angesprochen, Daniel, was den Hochschulbereich angeht. Aber man muss auch an die Richter des EuGHs denken, an Pensionszahlungen für EU-Beamte etc. etc. Der Teufel steckt im Detail. Also es ist eine relativ komplizierte Angelegenheit. Und von daher mag das so sein. Das ist Szenario 1a. Szenario 1b ist kein Brexit, sondern EU-Light. Der Kollege aus Princeton, Andrew Moravcik, hat schon im April diesen Jahres in der Financial Times von den sogenannten Kabuki Games gesagt. Also Kabuki-Spiele, Maskenspiele, wie das im Japanischen in der Edo-Zeit da üblich war. Also man spielt und man weiß nicht, was Realität ist und was Rhetorik ist und wo wir uns befinden. Und er hat schon damals prognostiziert, dass es wahrscheinlich nicht zu einem Brexit kommt. Und ich habe den Eindruck, vielleicht lag der Kollege mal wieder richtig mit seiner Überlegung. Die Dame hier links vor mir hat das ja schon angesprochen. Wir beobachten ein gewisses Paradox. Wir sehen, dass das Vereinigte Königreich sich rauszieht, um dann aber, und das war schon in David Camerons Speech at Bloomberg ein zentrales Thema, wieder rein zu optieren in den Binnenmarkt. Und der Binnenmarkt ist, wie Sie wahrscheinlich wissen, das Filetstück der europäischen Gemeinschaften und der Europäischen Union. Und man geht also ganz raus, um sich dann wieder in den Großteil wieder rein zu katapultieren mit all den Nachteilen, die das hat. Das norwegische Modell hast du, Christina, angesprochen. Also wirklich, man muss zahlen, die Kohäsionsfonds, man kann nicht mitbestimmen, sondern wird nur noch konsultiert, also wird gehört, aber man kann sich nicht wirklich einbringen. Also zur Umgestaltung des Binnenmarktes ist man nicht mehr in der Lage, aber kaum einer der mehr oder weniger vernünftigen britischen Brexit-Befürworter will aus dem Binnenmarkt rein, und das sind eben nicht unerhebliche Probleme, die sich da stellen werden. Und die Frage ist eben, warum geht man nicht aus dem Rest raus und bleibt in dem Binnenmarkt drin? Und das hat, wie gesagt, gewisse Vorteile, wenn man das so machen könnte. Das Problem ist natürlich, oder das Problem nenne ich das jetzt einfach mal so, dass das den anderen nicht unbedingt schmeckt. Weil das wäre diese Rosinenpickerei, die beklagt würde. Wenn man drin ist, soll man sich an allen Policies beteiligen. Und wenn man sich zurückzieht, dann könnte das natürlich Nachahmungseffekte herbeiführen. Und das möchten die meisten Beteiligten in der Europäischen Union tunlichst vermeiden, dass da also eine Kettenreaktion ausgelöst wird. Gleichzeitig kann man sagen, das wäre demokratietheoretisch nicht ganz so problematisch, wenn es zu einem zweiten Referendum über ein Brexit Light käme. Brexit Light könnte man entgegenstellen der Status Quo. Der Status Quo ist Brexit, das ist praktisch eine ganz neue Frage. Wollt ihr wirklich raus oder wollt ihr den Mittelweg gehen? Das ändert natürlich noch nicht das Problem mit der EU. Hier könnte man vielleicht noch ein paar Ausnahmen finden. Wenn man an die Maastrichter Säulen denkt, an das Maastrichter Säulenwerk, dann könnte man sagen, Säule 2 und 3, da hat das Vereinigte Königreich ja ohnehin schon Opt-outs sich ausverhandelt. Und deswegen kann man das vielleicht noch irgendwie legitimieren, dass man da aus manchen Dingen noch rausgeht und also deutlich über diesen Kompromiss, der im Februar 2016 in Brüssel erzielt worden ist, hinausgeht. Gleichzeitig kann man natürlich auch sagen, vielleicht beraubt man sich dadurch einer gewissen Möglichkeit von Reform. Und damit komme ich zu der zweiten Dimension, die ich angesprochen habe, die Folgen für die Zukunft der Europäischen Union. Kommt es zu dem Szenario 1a, also die schon skizzierte Brexit-Fassung, die ich kurz gehalten habe, dann erwarte ich kaum Reformen in der Europäischen Union. Seit Jahren hören wir, dass die Europäische Union muss bürgernäher werden, näher an den Menschen sein und so weiter und so fort. Ich konnte es schon fast gar nicht mehr hören, weil die bemühen sich, die stecken ganz viel Geld in Werbemaßnahmen, schöne Fähnchen und Aufkleber und so weiter und so fort, aber das nützt irgendwie nichts. Irgendwie kommt das augenscheinlich nicht wirklich an und ich bin so ein bisschen skeptisch, weil die Europäische Union ist, wie der Kollege Fritz Scharpf immer schon gesagt hat, eine sogenannte Politikverflechtungsfalle. Man kommt eigentlich nicht zu großen Würfen, sondern, das wurde ja auch schon oft das hier gesagt, das sind Kompromisslösungen, die normalerweise gefunden werden. Und wir sehen ja jetzt schon wieder das Tauziehen. Sigmar Gabriel und Martin Schulz sagen, wir wollen eine neue Gründung zu einem neuen Europa oder Europa neu gründen, hieß die Schrift. Und auf der anderen Seite bremst direkt Merkel und Schäuble, das spiegelt das Feld weiter oder wieder. Sie sagen, wir brauchen also wieder einen schönen Pragmatismus und eigentlich mehr oder weniger weiter wie bisher. Es ist also ein austariertes Gleichgewicht, das, wie ich finde, sehr gut funktioniert. Die meisten sehen das anders. Ich finde es eigentlich ganz angenehm, aber das wird eben sehr kritisch gesehen. Also hier kaum Reformen, UK geht raus und alles geht weiter wie bisher. Das andere ist, glaube ich, das spannendere Szenario, dieses UK-Mitgliedschaft-Light. Das könnte eine Kettenreaktion herbeiführen, aber vielleicht ist die Kettenreaktion ja gar nicht so schlimm. Wenn man Reformen möchte in der Europäischen Union, kann man ja genau wieder zu den radikalisierten Modellen der Differenzierung zurückkehren, die in der Vergangenheit schon angesprochen worden sind. Also die differenzierte Integration ist seit langem ein Thema. Daniel Thüm hat selbst viel dazu gearbeitet. Das Thema der Ungleichzeitigkeit hast du es genannt, Daniel. Und hier könnten wir eigentlich eine interessante Verbindung von zwei Typen oder Modellen der Differenzierung finden, die in der Literatur meistens voneinander getrennt wurden. Das ist einmal das Schäuble-Lamersche sogenannte Kerneuropa-Modell und dann das Modell der Pick-and-Choose- oder à la carte-Differenzierung. Die meisten Zeitgenossen oder die meisten Akademiker, aber auch Praktiker in Brüssel haben immer gesagt, ja, die ist à la carte, das ist ganz, ganz gefährlich, da macht jeder, was er will. Gleichzeitig, wenn wir jetzt uns so die europäische Landkarte und die Positionen mal anschauen, vielleicht liegen diese beiden Modelle der konzentrischen Kreise, Edouard Balladur oder des Kerneuropas und dieses Pick-and-Choose oder à la carte gar nicht so weit voneinander entfernt. Weil wir sehen beispielsweise die Länder der Eurozone oder die Gründungsstaaten der europäischen Gemeinschaften in der Vergangenheit. Ich glaube nicht, dass die aus vielen Politikfeldern rausgehen würden. Und wenn andere in Europa denken, dass sie rausscheren sollen aus gewissen Politiken, warum nicht? Weil das ist der Motor dann wieder, wo es weitergehen kann, wo man dann eben genau diese Ausbremsmechanismen beseitigen kann, indem dann ein Land wie, ich sage einfach mal Ungarn oder andere Länder, die etwas skeptischer sind, vielleicht auch Finnland, die ziehen sich zurück und dann sind in dem anderen, in dem übrig gebliebenen Rest, also in dem Kern, wie immer der beschaffen sein mag, Möglichkeiten zu einer stärkeren Integration. Schäuble hat sich, so schreibt Jürgen Habermas übrigens, oder sagt Jürgen Habermas in der Zeit von dieser Woche übrigens, von dem Kern-Europa-Modell, das er einst entworfen hat, mehr oder weniger verabschiedet. Ich bleibe dabei, dass es eigentlich ein ganz interessantes Modell ist. Also das ist eigentlich mein Plädoyer hier. Das ist ein Modell, das vielleicht ermöglichen würde, dass die Bürger wieder mehr Lust und Spaß an Europa hätten. Und meine bevorzugte Lösung wäre also die Lösung 1b und 2b zusammen. Das gestattet eine Integration, die mehr Bottom-up-Lösungen zulässt. Ich halte allerdings leider die Lösung 1a und 1b für wahrscheinlicher. Ob das langfristig besser oder schlechter ist, das werden die meisten hier im Raum dann schon noch sehen. Vielen Dank.
9,5 Minuten. Respekt.